Besser so. Jetzt ist besser. He? Schön, dass ihr da seid. Gott möchte uns aufrütteln. Gott möchte uns Neues schenken. Seid ihr dabei? Ich bin heute ein bisschen schläfrig, ehrlich gesagt, schlecht vorbereitet, herausgefordert und das ist gut. Wir waren gestern in Italien an einer Taufe. Das ist irgendwie so abgelaufen. Die Gemeinde hat um 16 Uhr den vollen Badestrand gestürmt, sich ans Wasser gesetzt, umgeben von den Badenden, das Mikrofon eingestellt und begonnen, Lobpreis zu machen. Ja, für uns Schweiz ein bisschen atypisch. Und dann haben sie mir das Mikrofon gegeben und ich musste eine Kurzbotschaft halten vor den Badenden. Ein paar Täuflinge, okay. Aber Tina hat gesagt, du hast auch noch nie gepredigt, wenn da Frauen oben ohne vor dir stehen, oder? Tatsächlich. Manchmal ist das Leben spannend, oder? Mamma mia. Aber es ist gut, wenn die Gemeinde Jesus sich zeigt. Es ist gut. Wir haben die beste Botschaft aller Zeiten. Und deswegen ist gut, wenn wir die herausbringen, auch wenn das uns schon manchmal ein bisschen herausfordert. Wow. Oh, Halleluja. Ja, bevor ich beginne zu predigen, versuche ich mich zu fassen. Es ist so wichtig, es kommt mir immer wieder in den Sinn, wir müssen unsere Lebensvision immer wieder klären. Wir müssen wissen, was wir möchten in diesem Leben. Wir haben ein paar Jährchen beschenkt bekommen von Gott auf dieser Welt. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Eines Tages werden wir mit Jesus zusammen sein. Wie lange? Eine Ewigkeit. Und diese Ewigkeit wird bestimmt, wie wir gelebt haben. Und deswegen müssen wir unsere Lebensvision immer wieder schärfen. Und das Wichtigste, was es gilt, auf diesem Leben zu erreichen, in diesem Leben zu erleben, ist, dass wir in eine tiefe Liebesbeziehung zu Jesus hineinkommen. Es geht nicht um unsere Leistung, es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Das ist das Faszinierende, das der Mensch erleben kann. Und strecken wir uns darauf aus. Gott schenkt uns Frieden, Gott schenkt uns Erholung, das weiß ich nicht was. Aber das ist das Wichtigste. Und dann werden wir einmal gefragt werden, wie wir Jesus ähnlich geworden sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig. Wir werden beurteilt, wie unser Leben transformiert worden sind. Und auch da können wir den Geist Gottes einladen. Verändere mich, mach mich mehr wie Jesus. Wow, das sollten Prioritäten in unserem Leben sein. Und dann ist es einfach auch immer wieder ganz wichtig, dass unsere Lebensvision, die Vision auch aus Gemeinde, immer wieder von unserem Generalauftrag einfach bestimmt ist. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt die beste Botschaft aller Zeiten, aller Menschen. Für das sollen wir leben. Für das muss der Herzschlag der Gemeinde schlagen. Und dann sind wir gerufen, Menschen zu Jüngern zu machen, also Evangelisation und Jüngerschaft. Und das ist so wichtig. Und dass wir einfach das auch ganz klar haben, die Bibel sagt uns, dass wir zusammenstehen sollen. Denn alleine sind wir begrenzt. Wir sind begrenzt, oder? Jeder von uns hat Gaben. Die meisten Körperteile, die sehen wir gar nicht. Die Organe, die sehen wir gar nicht. Aber zusammen formen wir eine Einheit. Und Gott ruft uns zusammen als Lokalgemeinde, zusammenzustehen und diesen Leib zu formen und damit Jesus einer sterbenden Welt einfach zu gehen. Ich habe euch die Karte da mal aufgeblendet von den Lokalgemeinden in der Bibel. Das waren Gemeinden wie wir. Das waren Gemeinden, die waren überhaupt nicht perfekt. Mamma mia! Wie ehrlich ist doch die Bibel, oder? Die Korinther-Gemeinde, die Galater-Gemeinde, die hatten ein paar schwierige Dinge, die waren nicht perfekt. Aber sie hatten die Aufgabe, diesen Auftrag von Jesus durchzuführen, diesen Jesus zu repräsentieren. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen möchten wir auch als CCP zusammenstehen. Wir möchten diesen Auftrag erfüllen. Wir leben nicht aus Leistung, wir leben aus dem, was wir empfangen. Und deswegen beten wir Gott immer wieder an, erleben wir ihn. Und aus diesem Erlebten möchten wir miteinander wachsen, wie wir gehört haben. Wir sind berufen, Jesus ähnlich zu werden. Und dann sind wir berufen, drittens, das weiterzuschenken, was wir erhalten haben. Es ist eine schöne Aufgabe. Amen. Wow. Studiert doch immer wieder mal unser Visionsblatt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt kommen wir zu einer neuen Predigtserie und die ist ganz interessant. Leben im Alltag ganz praktisch. Und ich möchte da ein paar Themen einfach anschneiden, die uns jeden Tag einfach bestimmen und begleiten und treffen und über die wir kaum mal was hören, oder? Wie setze ich meine Zeit ein? Was für Prioritäten setze ich? Wie treffe ich weise Entscheidungen? Wie gehe ich mit Furcht um? Habt ihr schon mal Furcht gehabt? Das sind Dinge, die kommen jeden Tag in unser Leben. Und da möchten wir uns damit auseinandersetzen, wie das so geht. Was für eine Einstellung habe ich der Sünde gegenüber? Diese Haltung müssen wir schärfen, die kommt heute 100-mal an unser Leben heran. Und heute möchte ich mit einem interessanten, sehr interessanten Thema beginnen. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wie viele Predigten habt ihr über dieses Thema schon gehört? Wer hat mehr als 5 Predigten über dieses Thema gehört? Jemand. Einfach ein paar Dinge gibt es, aber das sind doch die Gefüge, die sind doch neu, die sind da bei uns. Und da müssen wir uns auch diesem Thema mal stellen, das auch nicht so klar ist, auch von der Wissenschaft her, aber wir möchten es machen. Und ich möchte nicht verstanden werden. Gefüge sind etwas unglaublich Gutes, etwas Positives. Wir Menschen wurden nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und da zeigt uns die Bibel, dass auch Gott ein Gott ist, der Gefühle hat und sogar Gefühle zeigt, oder? Jesus war da vor Jerusalem und er hat gesehen, er wollte dieser Stadt helfen, sie haben ihn nicht erkannt und er hat geweint, geschluchzt. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Gott zeigt Emotionen, wie wunderbar ist das? Das macht uns Gott doch noch nahbarer. Zephania 3,17 schreibt über Gott, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Wo ist er in deiner Mitte? Ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er frohlockt über dich mit Jubel. Ja, glaubst du das? Dass Gott Gefühle hat? Dass er sich so freut? Wow, genial. Wenn wir die prophetischen Bücher lesen, wow, da sehen wir, wie Gottes Herz manchmal offenbar wird mit diesen Gefühlen, wie er mitleidet mit seinem Volk, wie er das Beste für sie möchte. Wow. Und ich glaube, Gott war begeistert, als er die Schöpfung geschaffen hat. Ich glaube, Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben sich amüsiert über diese gähnenden Schimpansen, die sie geschaffen haben. Sie haben sich gefreut über diese purzelbaumschlagenden Murmeltiere, über diese schnusseligen Büseli, oder? Diese prächtig farbig schimmernden Schmetterlinge, die um den Mangobaum Fangis gespielt haben. Und sie haben gesagt, wow, that's good, das ist super, oder? Als aber dann ihre Blicke erst zu Adam und Eva gewandert sind, die sie mit Leib, mit Geist und Seele, also auch mit den Gefühlen geschaffen hatten, da mussten sie einfach sagen, that's fantastic, das ist sehr gut. Gefühle, die gab es von Anfang an. Bei der Schöpfung im Garten Eden gab es wunderbare Gefühle. Gott hat alle Tiere geschaffen und sie dem Adam vorgeführt, damit er ihnen einen Namen gebe. Und dann sind diese Tiere da beim Adam durchgelaufen, der Löwe und die Löwin, der Herr Pelikan und die Frau Pelikan, der Gorilla und die Gorillin, oder wie man sagt, der Hengst, die Stute. Und so sind alle Tiere an Adam vorbeigegangen. Und was hat er für eine Aufgabe gehabt? Einen Namen zu geben. Wow! Was hatte der noch für ein Gedächtnis? Und für eine Fantasie? Da beneide ich ihn, oder? Wenn ich manchmal nicht mehr meine eigene Telefonnummer kenne, oder? Aber irgendwann, als diese ehrenlange Karawane der verschiedenen Tiere an ihm vorbeigezogen sind, ist der Gerechtigkeitssinn in Adam erwacht und er hat Gott gesagt, vielleicht schon etwas vorwurfsvoll, aber das ist nicht recht! Die sind alle zu zweit und ich bin ganz alleine. Und Gott ist ein handelnder Gott. Ein Gott, der eingeht auf unsere Bedürfnisse. Und so ist Adam etwas später von seiner göttlichen Narkose aufgewacht. Noch bevor er den Verlust einer seiner Rippen richtig wahrnehmen konnte, wer sieht er da neben sich, oder? Die Eva, sein umgemodeltes Spiegelbild. Ich sage, ich habe sie noch nie gesehen, aber die war bestimmt bildhübsch. Die war unverdorben, die war nett, die war attrahente, anziehend. Da waren Adams Lieblingskatzen plötzlich nicht mehr interessant. Mensch, war das spannend für den Adam und aufregend, sage ich dir, oder? Der hatte Gefühlswallungen, auch wie wenn er in der Abwanderung wäre, oder? Und ich bin sicher, auch in Eva sind da Gefühle und Emotionen erwacht. Überschwängliche Gefühle, gottgegebene Herrlichkeitsempfindungen. Gott hat uns beschenkt mit diesen Emotionen. Kannst du dir ein menschliches Leben ohne Emotionen vorstellen? Kannst du dir vorstellen, wie zum Beispiel da in der Bibel geschildert wird, diese Story von diesem verliebten Bräutigam mit dieser Braut ohne Emotionen? Du hast mir das Herz genommen, meine Braut, mit einem einzigen deiner Blicke. Oder die Braut, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Tu mir auf, meine Freundin. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Freund findet, was wollt ihr ihm melden, dass ich krank bin vor Liebe? Mama mia! Unmöglich! Gott hat das in den Menschen hineingelegt. Wow! Gefühle sind positiv. Sie sind Gott gegeben. Sie sind in unsere Seele eingegliedert. Aber wir müssen auch merken, dass mit dem Sündenfall da hat der Mensch auch etwas von der Herrlichkeit und der Reinheit dieser Gefüge bestimmt verloren. Er ist egoistisch geworden und da ist einiges Schiefes abgelaufen. Da sind wir armselig geworden. Unsere Kultur hat uns gelernt, dass wir unsere Gefüge nicht ausdrücken sollen. Und schon gar nicht die Männer, wenn die weinen, Mamma mia. In Italien fällt das nicht so auf, aber wir sind geprägt. Möge Gott uns helfen durch das Erlösungswerk, dass wir wiederhergestellt werden in unserer ganzen Persönlichkeit. Und da gehören auch die Heilung der Gefüge dazu. Ja, jetzt kommen wir zu einem schwierigen Teil. Wie kommen Gefüge zustande? Und wenn wir uns das fragen, dann gibt es eine ganze Reihe interessanter, aber auch völlig konträrer Erklärungsversuche. Die Wissenschaftler erklären das zum Beispiel, dass Hormone ausgeschüttet werden wie Dopamin, wenn wir glücklich sind und wenn wir so in einer depressiven Stimmung sind, dass der Körper Dopaminhemmer freisetzt. Das sind wissenschaftliche Fakten, das ist so. Klar ist auch, dass unsere Gefüge sehr eng an die Interpretation unseres Bedürfniszustandes gekoppelt sind. Oder unsere Sinne nehmen eine Unmenge von Informationen aus und dann prüft unser Gehirn und unser Organismus ständig, ob die Bedürfnisse ausreichend erfüllt sind oder ob ich etwas brauche, damit ich mich noch glücklicher, noch besser fühlen kann. Und je nachdem, wie meine Bedürfnisse erfüllt sind, lässt das entweder negative oder positive Gefühle entstehen. Kann man nicht so ganz definieren, aber das sind gute Ansätze. Gefüge haben also etwas mit dem Interpretationsvorgang von unserem Organismus zu tun und ist deswegen sehr wichtig. Klar ist auch, dass Emotionen Reaktionen sind, die entstehen aus Folge von Begebenheiten, aus Folge von Gedanken, aus Folge von Vernunftschlüssen. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Emotionen sind niemals eine Ursache oder ein Anlass einer Sache. Wir haben immer zuerst einen Auslösefaktor, eine bestimmte Situation, eine positive Situation, ein Erfolgserlebnis oder eine Schwierigkeit und das löst dann ein Gefühl aus. Das ist ziemlich eigentlich klar. Und wir reagieren also auf diesen Auslösefaktor entsprechend der Einschätzung, die unser Bewusst- oder unser Unterbewusstsein oder unser Glaubenssystem zu einer bestimmten Situation macht. Versuche das ein bisschen auf den Boden zu bringen. Vor 27 Jahren ist unsere Tochter Ann zur Welt gekommen. Ist das möglich? Kein Wunder, dass wir graue Haare bekommen, oder? Die Geburt ist eigentlich recht gut verlaufen. Aber es gab einen kurzen Augenblick, wo die Herztöne des Kindes plötzlich gesunken sind. Die Geburt ist sehr schnell gegangen. Und da kommt die Hebamme, die hatte keine Zeit, weil noch viel zu viele andere Geburten waren. Und die wurde nervös. Die hat von Schwierigkeiten gesprochen. Die hat von Saugglocke gesprochen. Und ich als ausgebildeter Krankenpfleger wurde trainiert, genauestens in Geburtskunden. Ich wusste, was das bedeutet. Und ich wusste, dass wir es mit einem Riesenproblem da zu tun hatten. Bumm, meine Gefüge am Boden. Hat sich die Situation aber relativ bald erholt. Das Kind war da, meine Gefühle, vom Keller bis in den Estrich oder bis in den Himmel. Wow, der glücklichste Vater auf Erden bin ich geworden. Auch wenn wir nicht tiefgründig erklären können, was Gefühle genau sind und wie sie entstehen, sehen wir doch, dass Emotionen niemals eine Ursache einer Sache sind, sondern sie entstehen als eine Reaktion auf einen Auslösefaktor. Und diese Erkenntnis ist nun sehr wichtig, wenn wir uns nun der Frage widmen, wie wir mit unseren Emotionen im Sinne Gottes umgehen sollen. Gefühle sind also positiv, oder? Sie sind gut. Und Gott hat sie uns geschenkt, um unser Leben zu bereichern. Sie sind sehr wichtig für uns, für die Information, die sie uns liefern. Und trotzdem ist es so unglaublich wichtig, dass wir lernen, richtig mit diesen Gefühlen umzugehen. Ich mache euch ein Beispiel. Nehmen wir an, du bekommst ein Auto geschenkt, deiner Lieblingsmarke, ein Traumschlitten, ja, vielleicht so ein Lamborghini oder ein Ferrari mit 400 PS. Max, würde der dir gefallen? Nicht? Okay. Gäbe vielleicht jemand hier, der würde ihn auch... Ja, die Daniela würde ihn nehmen. Du kämst noch schneller auf Grächen, hä? Genial! Der hat einen Motor, sage ich euch. Die höre ich manchmal in Italien. Die haben ein ausgeklügeltes Bremssystem. Das ist wirklich verrückt. Die können stillstehen in kurzer Zeit. Und trotzdem sage ich dir, wie perfekt das Teil ist. Wenn du nicht gelernt hast, mit diesem Ding richtig umzugehen, wie schön und gut das ist, dann kann die Story ziemlich schlecht enden. Sie kann schlecht enden für dich, aber sie kann auch schlecht enden für deine Mitmenschen. Gefühle sind sensationell positiv, aber wir müssen lernen, mit den Gefühlen richtig umzugehen. Um Autofahren zu lernen, machen wir eine Fahrschule, oder? Und mit den Gefühlen, es ist gut, dass wir uns mal wieder überlegen, wie das so geht. Nun ist es ganz wichtig, dass wir unsere Gefühle nicht verdrängen. Denn wie gesagt, möchten sie uns wichtige Impulse, Informationen, Botschaften vermitteln, wie wir Begebenheiten und Situationen in unserem Lebensfeld einschätzen. Und um richtig mit unseren Gefühlen umzugehen, ist es also wichtig, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, uns immer wieder fragen, immer wieder analysieren, was unsere Emotionen uns sagen möchten. Wenn wir unsere Gefühle immer verdrängen, sie nicht wahrhaben wollen, sie nicht beachten, wird das wahrscheinlich langfristig in körperlichen, krankhaft körperlichen oder seelischen Auswirkungen sich äußern, ganz bestimmt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Gefühle analysieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte aber da nicht viel Zeit damit verbringen, weil die anderen Punkte in der Praxis für uns oft das größere Problem sind. Wenn wir lernen möchten, mit Gefühlen richtig umzugehen, ist es wichtig, dass wir lernen, nicht sofort zu reagieren aufgrund unserer Gefühle, sondern den Prozess durchgehen, drittens, den Geist Gottes und das Wort Gottes zu fragen, wie wir in der gegebenen Situation, welche eben entsprechende Gefühle in uns hervorgerufen hat, reagieren sollen. Und gerade da liegt der Hase ein bisschen im Pfeffer, bei diesem zweiten Punkt. Es ist eine Tatsache, dass wir uns auch als Christen oft von den Gefühlen leiten oder führen lassen. Und sehr oft handeln wir sofort entsprechend dem, was unsere Gefühle zu uns vermitteln. Dabei merken wir nicht, dass unsere Gefühle oft zum Kommandanten oder zum Kapitän wird. Vielleicht werden wir aus irgendeinem Grund enttäuscht oder verletzt von einer Person. Das war der Auslösefaktor. Und was passiert? Dieses Ereignis, dieser Auslösefaktor löst in uns Gefühle der Enttäuschung. Vielleicht des Nicht-Angenommenseins aus. Und so handeln wir sehr oft unüberlegt und überstürzt entsprechend unseren Gefühlen. Und aufgrund dieser Gefühle reagieren wir. Die einen von uns, die verziehen sich in ihr Iglu, oder? Rollladen runter. Pah, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und die anderen von uns, die beweisen mit ihrer darauffolgenden Cowboy-Handlung fast, dass sie nicht vom Affen, sondern vom kampflustigen Stier abstammen. Oder? Und die Fetzen fliegen. Und an diesem Beispiel sehen wir vielleicht, dass ein solches Handeln oft also aufgrund unserer Gefühle geschieht. Unsere Gefühle bestimmen unsere nächsten Schritte, Reaktionen und Handlungsweisen. Und wenn wir aber unsere Gefühle zu unserem Kapitän bevollmächtigen, müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Handlungen nicht immer so sind, wie wir es gern hätten und wir wissen, dass es im Sinne Gottes geschehen sollte. Aus Erfahrung weiß ich, dass viele Christen, je länger sie mit Jesus laufen, aufhören, ein konstantes, ausdauerndes Gebetsleben zu führen, weil sie nichts mehr fühlen. Aber die Verheißungen Gottes sind alle Ja und Amen, Amen, haben nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Andere fühlen sich nach einer Auseinandersetzung nicht in der Stimmung zu vergeben. Kennt ihr das? Und so ist es immer gut, sich zu fragen, was unsere Gefühle uns sagen möchten. Deswegen sollen wir sie niemals verdrängen. Aber es ist zweifellos falsch, wenn diese Gefühle zu unserem Lebensfundament, zu unserem Kapitän werden. Und es ist zweifellos falsch, wenn sie die nächsten Schritte in unserem Leben bestimmen. Die Bibel ist ein ehrliches Buch. Und deswegen, wow, tut es mir so gut. Sie ist voll von Beispielen, wo die Handlungsweisen oft von sehr geisterfüllten Menschen aufgrund ihrer Gefühlslage erfolgt ist und offensichtlich nicht gemäß dem Willen Gottes. Jona, kennt ihr der Jona? Der Kapitän, der das Leben von Jona bestimmt hatte, das waren Gefüge von Hass und Unvergebung. Und obwohl er Gottes Stimme sehr deutlich hören konnte, ließ er sich bestimmen von seinen Gefühlen. Wow, wie Gott versuchte, ihn zu korrigieren. Wie Gott versuchte, ihm sein Herz der Dinge, seine Schau der Dinge zu sehen. Aber der Jona war stur wie ein Esel, oder? Er hielt an seinem Kurs fest, sein Leben durch seine Gefühle bestimmen zu lassen. Und wo hat sein Leben geendet? Ja, im Buch vom Wahl, das aber schlussendlich eigentlich in Depression, oder? Und das ist verrückt. In Verbitterung. So schade. Der Petrus und der Abraham, die haben beide sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Auch ihr Umfeld, die Frau zum Beispiel, die Familie, weil sie sich manchmal von ihren Gefühlen der Angst beherrschen ließen. Das Leben von Saul wiederum wurde bestimmt und dominiert von Gefühlen der Minderwertigkeit. Gefügen des Stolzes. Die daraus folgende Handlungen disqualifizierten ihn für den Dienst im Reich Gottes, der so sensationell begonnen hatte. Schade. Ein krasses Beispiel ist der Jakob. Kennt ihr den? Der hatte Gefüge der Trauer. Die Trauer hatte das Steuer seines Lebens übernommen. Mein Sohn ist gestorben. Das Leben macht ja keinen Sinn mehr. Und damit hat er sein Leben vermiest. Er hat gewaltig an Lebensqualität verloren. Er hat eine Selbstbiografie gemacht über sein Leben und hat geschrieben in 1. Mose 47, meine Lebensjahre waren wenig und böse. Was für ein Zeugnis vor dem Pharao, Mann, da siehst du mal den Pharao, der Herrscher der Welt. Und du sagst ihm, ja, mein Leben, ich kenne Gott, aber es ist eine Katastrophe. Das Verrückte daran ist, seine Gefühle haben ihn das Leben lang betrogen. Der Josef war gar nicht tot. Aber er ließ sein Leben lenken von diesen negativen Gefühlen. Und es ist so schade, dieser gewaltige Gottesmann. Und die Jünger Jesus zum Beispiel, die haben ihren Dienst für Gott aufgegeben, die sind wieder fischen gegangen, nachdem Jesus gestorben war, weil sie in ihrem Herzen von den Gefühlen der Enttäuschung mehr Raum gegeben hatten, als den Worten und den Verheißungen, die Jesus ihnen vorher versucht hatte einzuprägen. Und aus diesen Beispielen sehen wir, dass es schief herauskommt, wenn Gefühle unser Ultimate Captain ist, wenn unsere Gefühle einfach zum Kapitäten einfach erhoben werden. Ich gebe euch ein interessantes Beispiel. David hat Zeiten erlebt, wo er in der Begegnung mit dem anderen Geschlecht sofort reagiert hat, aufgrund seiner Gefühle ganz klar, anstatt dass er den Prozess durchgegangen wäre, den Geist Gottes und das Wort Gottes zu fragen, zu konsultieren, wie er in der gegebenen Situation, die diese Gefühle hervorgerufen hatten, hätte reagieren sollen. Was ist geschehen in dieser Situation? Er hat die Bathseba, die hübsche Bathseba, gesehen am Teich, wie sie sich gewaschen hatte. Und das hat in ihm starke Gefühle der Romantik und der Lust ausgelöst. Aber eben anstatt seine Gefühle zu analysieren, anstatt sich zu fragen, was seine Emotionen ihm sagen wollten, anstatt zu prüfen, welche Bedürfnisse in seinem Leben nicht gestillt waren, ließ er seine Emotionen Captain werden. Und so ist es zu diesem fatalen Ehebruch gekommen, der nicht nur ihm geschadet hat, der nicht nur Menschen das Leben gekostet hat, der seine Familie total durcheinander gebracht hat, es hat auch einen Fluch auf das ganze Volk gebracht. Hätte David seine Gefühle analysiert, hätte David seine Gefühle vor Gott bewegt, hätte Gottes Geist ihn bestimmt darauf hingewiesen, dass David es immer wieder versäumt hatte, mit seinen verschiedenen Ehefrauen Zeit zu verbringen, um mit ihnen eine gesunde Beziehung zu pflegen. Die waren da. Die waren sogar hübsch, sagt die Bibel. Hätte David seine Gefühle analysiert und sich überlegt, wie er nach Gottes Wort in seiner Situation hätte handeln sollen, wäre ihm ganz bestimmt in den Sinn gekommen, du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten. Hätte David das Wort Gottes konsultiert, hätte er bestimmt sich daran erinnert, dass Gott im 5. Mose 17 Anweisung gegeben hatte für den König von Israel. Das wusste er. Der König soll auch nicht zu viele Frauen haben, damit sie sein Herz nicht vom Herrn abwenden. Sehen wir das Problem. Weil David aber seine Gefühle zum Kapitän seines Lebens gemacht hatte und nicht sich befrissen war, dass sein Leben von Gottes Geist und seinem Wort bestimmt wurde, endete die Geschichte wirklich in einem Desaster. Habt ihr das verstanden? Interessant, oder? Ein anderes illustratives Beispiel. Elia. Wer war der Elia? Einer der gesalbtesten, geisterfülltesten Propheten in der Bibel. An einem einzigen Tag, an einem Tag, hat er erlebt, wie nach seinem Gebet Feuer Gottes vom Himmel auf sein Opfer gefallen ist. Weißt du wie? Da regnet es 3 Jahre nicht und da kommt auf dein Gebet Feuer vom Himmel. Wow. Er hat erlebt am selben Tag, wie 850 falsche Götzenpriester aus Israel schachmatt gestellt wurden. Die Feinde Israels, die das geistliche Umfeld total verseuchten, weg. Er hat erlebt am gleichen Tag, wie das ganze Volk zu Gott umgekehrt ist. Dem sagt man Erweckung. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich wäre wahrscheinlich in Pension gegangen. Aber ich dachte, wow, so viel Salbung und Segen. In seinem geistlichen Übermut hat er dann noch fast einen Marathon gemacht. 26 Kilometer lang ist er der Kutsche des König Ahabs vorausgelaufen. Wahnsinnig, zu was einem der Geist Gottes befähigen und inspirieren kann, oder? Und dann was passiert? Dann kommt eine Frau, eine Aussage, Bürschli, das wirst du mir bezahlen, sagt die Frau des Königs. Und in einem Moment ist das Hochgefühl dieses Gottesmannes, der geisterfüllt war, verflogen. Und als Folge davon übernehmen Gefühle der Furcht, der Entmutigung, der Verzagtheit die Kontrolle über die Handlungen dieses Gottesmannes. Er verfällt in Panik, er verfällt in Depression, er ist geflohen, sein Dienst ist zu einem jähen Ende gekommen. Auch ein illustratives Beispiel. Hätte Elia seine Gefühle analysiert, und vor Gott bewegt, hätte Gottes Geist ihn bestimmt ermutigt und daran erinnert, dass er von einem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit erfüllt war, wie er das tausendmal erlebt hatte. Hätte er bestimmt gemerkt, dass es nach seiner Megaleistung und Anstrengung Zeit war, sich zurückzuziehen und sich auszuholen. Gott hat ihm diese Inputs gegeben und gesagt, iss jetzt mal, ruhe dich aus. Er hat es nicht gemacht. Hätte Elia seine Gefühle analysiert und sich überlegt, wie er nach Gottes Wort in seiner Situation hätte handeln sollen, hätte Gottes Geist ihn bestimmt an die vielen Bibelstellen erinnert, wo Gott seinem Volk sagt, hey, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Zusammengefasst. Wenn unsere Gefüge zum Kommandanten unseres Lebens werden und wir nicht danach fragen, was Gottes Wort, was Gottes Geist uns in einer entsprechenden Situation zu sagen haben, werden wir immer zu großen Verlierern. Aber David hatte einmal wunderbar erlebt, was geschieht, wenn er Gottes Wort, wenn er die Impulse des Geistes Gottes gehört hatte, sich bestimmen ließ von ihnen und entsprechend reagiert hatte. Er war einmal auf der Flucht vom amtierenden König. Du bist gesalbt zum König und der amtierende König, der möchte dir das Leben nehmen. Der versucht dich umzubringen, unglaublich. Er ist wieder mal davongegangen, dann hat eine verbündete Bande gehabt, ist nach Hause gekommen und da lesen wir folgende Story in 1. Samuel 33. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt. Stellt euch vor, du kommst heute nach Hause, du findest nur noch Asche. Und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da erhob David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Die waren ziemlich unten, oder? Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden, Ahinoam, die Jesreeliten, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Was haben sie gemacht? Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Hättest du anders gehandelt oder ich? Nein. Auch David hat geweint, bis er nicht mehr weinen könnte. Das war die logische Folge von dem, was geschehen ist. Stell dir mal vor. Und jetzt ist es aber interessant, was geschehen ist. Davids Streitgenossen haben sich vorbereitet, aufgrund dieser Gefüge zu handeln. Sie waren enttäuscht, sie waren frustriert und sagen, dieser Leiter muss weg, wir steinigen ihn. Wow, ist klar. Auslösefaktor, Gefühl, Aktion. Von David aber, welcher auch heute und die genau gleichen Gefühle hatte, heißt es, David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Sensationell, oder? Mit anderen Worten. David ließ sich in dieser schwierigen Situation nicht von seinen Gefühlen manipulieren, sondern er schaute auf Gott. Er schaute darauf, wer Gott war. Er schaute darauf, was Gottes Wort über diese Situation zu sagen hatte. Vielleicht dachte er an die Verheißung aus 3. Mose 26, wo es heißt, werdet ihr nun in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote befolgen und sie tun, so werdet euch 500 jagen und einer 100 und eure 100 werden 10.000 jagen und eure Feinde werden vor euch her durchs Schwert fallen. Vielleicht hat er die Größe Gottes vor Augen, darüber meditiert, wie groß Gott ist, proklamiert, was er selber im 18. Psalm dann aufgeschrieben hatte. Denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall war der Kapitän seines Lebens nicht seine Gefühle, sondern das Wort Gottes, die Impulse des Geistes Gottes. Er hat sich aufgerafft, er hat seine Kumpanen ermutigt, sie haben die Leute eingeholt, sie haben ihre Frauen zurückbekommen, sie haben reichlich Beute gemacht. Wow! Gottes Geist möchte uns den Sieg schenken. Amen! Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Er, der unser Advokat ist, er möchte unsere Sache zum Preis und zur Ehre Gottes zum Sieg bringen. Halleluja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf diese Impulse hören. Es ist ganz klar, die Gefühle, die sind da. Als David als Teenager vom Riesen Goliath verflucht wurde, waren seine Gefühle nicht himmelhoch jauchzend, juhu, der Riese kommt und will mich umbringen. Oder? Er hat sich nicht von seinen Gefühlen manipulieren lassen, sondern von dem, was das Wort Gottes sagt, und hat das proklamiert. Und auch wenn er höher war, und dann könnte er endlich seinen Feind, der ihn schon ein paar Mal umbringen wollte, konnte er ihn endlich galant aus dem Weg räumen, oder? Aber er hat nicht gehandelt aufgrund dieser Gefühle, sondern gesagt, der König, der Gesalbte ist ein gesalbter Mann, ich taste ihn nicht an. Und so sehen wir, das ist ganz wichtig, wie wir leben, dass diese Gefüge nicht unser Kommandant ist. Paulus, habt ihr den Paulus schon mal gesehen, was das für ein gefühlsbetonter Mann war? Der Paulus! Hey, so Sätze wie, wir benahmen uns liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wow, ich könnte vieles noch vorlesen. Paulus war ein knallharter Bursche. Auf seiner ersten Missionsreise ist er ziemlich unter die Räder gekommen, oder? Sie haben ihn verfolgt. Und am Schluss, was ist geschehen in Lystra? Sie haben ihn gesteinigt. Was für Gefühle sind da zurückgeblieben von dieser ersten Missionsreise? Ich sage dir, die Gefühle waren nicht gut. Wir hätten jemanden, der gesteinigt worden ist und irgendwie überlebt hat, dann würden wir in eine Klinik stecken und versuchen, irgendwie den wieder aufzupäppeln, irgendwie Traumabewältigung, oder? Paulus hatte Gefühle durch diese Verletzungen. Und was lesen wir in Apostelgeschichte 15? Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Spinte! Sehen wir das? Nicht von den Gefühlen geleitet lassen. Und was war die Reaktion? Das Evangelium ist bis uns auf Europa gekommen. Halleluja! Weil er gesagt hat, wo Gott sagt mir, ich habe eine Botschaft und die will ich verkünden. Hör auf seine Gefühle. In Philippi, verfolgt, verpeitscht, der Rücken offen, in den Stock gebunden. Das waren Folterwerkzeuge. Die Gefühle waren die im Himmel oder unten. Die waren tief. Das schmerzte. Was machten sie? Sie ließen sich nicht von diesem Seelenschmetter bestimmen, sondern in Mitternacht haben sie ihr Herz im Lobpreis geöffnet. Und da sind die Türen aufgegangen. Da sind die Ketten weggegangen. Verstehen wir das? Handel nicht aufgrund der Gefühle, sondern des Wortes Gottes. Halleluja. Letztes Beispiel, der Josef. Wisst ihr, dass Josef auch ein unglaublicher Gefühlsmensch war? Das lesen wir, wenn wir ganz am Schluss seiner Geschichte die Situation, wo er seinen Brüdern begegnet, lesen zum Beispiel. Was hatte dieser Junge wirklich nicht alles an unmöglichen Gefühlen gesammelt in seinem Leben? Gefühle der Ablehnung von Seiten seiner Brüder, oder? Gefühle des Verlassens und des Verratens und des Verstoßenseins? Gefühle der Vater- und Mutterliebe beraubt zu sein? Ein Fall, Herr, für den Psychiater, Gefüge vom Pech verfolgt zu sein, Gefüge der Einsamkeit in einem fremden Land, Gefüge des Unrecht behandelt zu werden von Gott und den Menschen. Er tat alles für alle, aber er wurde nur ausgenutzt, nur gebraucht, nur missbraucht. Gefüge des Vergessens zu sein und. Hätten diese Gefüge das Steuer seines Lebens übernommen, hätte er einen Sturzflug gemacht. Aber er hat sich nach Gott, nach seinem Geist ausgerichtet. Und er ist zum gewaltigen Segen geworden. Er hat Hunderttausende von Menschen einfach gerettet. Und auch Jesus hatte wie kein Mensch mit Menschenschicksalen mitgefühlt. Die hartgesottenen Sünder haben seine Gefühle, seine Liebe gespürt und ihn dafür geliebt. Und wir wissen ganz am Schluss, in Gethsemane ist er mit so vielen finsteren Gefühlen bitterlich konfrontiert worden. Er musste ringen. Bildlich gesehen hat er Blut geschwitzt. Weißt du, was der durchgemacht hat? Weißt du, was der da für einen Stress gehabt hatte? Aber immer wieder hat er zu seinem Vater aufgeschaut. Immer wieder hat er den Willen seines Vaters über seinen Willen gestellt. Und jetzt kommt der sprengende Punkt. Dreimal musste er dasselbe Gebet sprechen, bis diese schändliche Last aus seiner Seele endlich gewichen ist. Ja, hat Jesus nicht vollmächtig gebetet? Scheinbar musste er wieder beten. Und wieder beten und wieder beten. Und dann ist der Durchbruch. Und hört, manchmal ist es wichtig, notwendig, dass wir uns so lange mit Gottes Geist, seinem Wort und seinem Willen für unser Leben auseinandersetzen müssen, bis dieser Einfluss schließlich stärker wird als unsere Gefühle. Verstehen wir das? Ich möchte es wiederholen. Manchmal ist es notwendig, dass wir uns so lange mit Gottes Geist, seinem Wort und seinem Willen für unser Leben auseinandersetzen müssen, bis dieser Einfluss schließlich stärker wird als unsere Gefühle. Die Gefühle ermutigen uns nicht immer. Der Peter war müde, hat die ganze Nacht gearbeitet. Da kommt dieser Wanderprediger und sagt ihn: Hey, fahr noch mal auf das Ding. Meint, er wollte nur noch schlafen. Und was sagt er? Aber auf dein Wort hin werfe ich die Netze nochmals aus. Und das hat die Wende in seinem Leben gebracht. Wow, wer bestimmt unser Leben? Sind es die Gefühle? Ist es Gott, sein Geist, sein Wort? Unsere Gefühle, das möchte ich sagen, treiben uns selten dahin, von uns aus in der Gesinnung Jesu zu handeln, oder? Wer von euch fühlt sich so richtig motiviert, dem Feind zu vergeben, den Feind zu lieben? Oder den Worten Jesu einfach Folge zu leisten: Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Wer wacht auf von uns und sagt: Juhu, ich kann wieder vergeben heute? Hey. Wer fühlt sich öfters danach mit Freude auf sein Recht zu verzichten und sich übervorteilen zu lassen, wie es Paulus den Korinthern im 6. Kapitel geboten hatte? Handeln wir aufgrund unserer Gefühle? Oder sind wir darauf ausgerichtet, was Gott und sein Wort uns zu sagen möchte? Wer ist der Kapitän unseres Lebens? Zusammenfassen. Um richtig mit unseren Gefühlen lernen umzugehen, ist es wichtig, dass wir diese Botschaften ernst nehmen. Dass wir uns fragen, was möchten uns diese Gefühle sagen? Was für ein Manko habe ich in meinem Leben? Und dann eben nicht sofort in die Aktion springen. Nicht sofort reagieren aufgrund dieser Gefüge, sie nicht zum Kapitän erheben, sondern den Prozess durchgehen. Den Geist Gottes, das Wort Gottes zu fragen, wie wir in dieser Situation handeln möchten. Und wir haben einen Advokaten, der in uns lebt, der uns helfen möchte, der uns darauf hinweist, was dran ist für unser Leben. Herr, wir möchten dir danken für die Gefüge. Wow! Was wären wir ohne Gefüge? Wie lieblos wäre das Leben, Herr. Herr, wie schwierig, wie anonym, Jesus. Wie krass öde das Leben wäre, wenn wir keine Gefüge hätten. Danke dir für die Gefüge, für diese Botschafter, die uns so vieles offenbaren auch, wie wir Situationen einschätzen. Aber Herr, schenk uns auch, dass wir lernen, mit diesem tollen Ferrari richtig umzugehen. Hilf uns zu lernen, dass du unser Kapitän bist, dass dein guter Geist uns leitet. Herr, dass dein Wort der Herr in unserem Leben sein darf. Wir möchten dein Wort über alles stellen, Herr. Wie Petrus dein Wort über seine Gefühle gestellt hat, und er hat den größten Fischzug seines Lebens gemacht. Herr, wir möchten dir danken für die Gefüge. Danke, danke, dass wir so beschenkt sind. Wir möchten dich ehren und deinen Namen erheben. Amen. Amen.